Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Und heute extra schon früher als sonst, denn Foodwatch hat einen Preis verliehen. Wir reden über den goldenen Windbeutel, den Titel, den kein Lebensmittelhersteller haben möchte. Glückwunsch an Alete. 24 Stücke Würfelzucker stecken in 100 Gramm Alete Obstis und jawohl, das ist ein Snack für Kinder von einem Hersteller für Kindernahrung. Auf der Packung heißt er sogar Alete bewusst und ein Bio-Siegel hat das Produkt auch. In diesem Sinne, Gesundheit, dachten sich auch 55.000 VerbraucherInnen, die für Alete Obstis abgestimmt haben. Und was ich jetzt wirklich gern wissen will, was sagt denn Alete hierzu? Zum Glück hat Rebecca Siegmann von Foodwatch alle Antworten und eine halbe Stunde Zeit. Los geht's! Hallo Frau Siegmann.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Danke, dass Sie da sind. Und ich sag's gleich, wir reden natürlich auch noch über die Plätze 2 bis 5. Da ist nämlich auch eins meiner privaten Lieblingsprodukte dabei. Vorher aber würde ich gerne mal wissen, wie hat denn Alete reagiert darauf, jetzt so breit medial präsent zu sein mit diesem Produkt, aber eben in einem eindeutig negativen Kontext?
Ja, im Moment hat Alete noch gar nicht reagiert, aber wir haben reagiert. Also zum einen ist es breit in den Medien gewesen und über 7000 Unterstützerinnen von uns haben direkt an Alete auch gestern geschrieben und auch nochmal gesagt, das kann nicht sein, das ist kein gesunder Kindersnack, bitte hört auf damit. Und das ist ein ganz tolles Votum. Sie haben natürlich auf die Nominierung reagiert, da haben sie sich herausgeredet, meiner Meinung nach, weil auf unsere Hauptkritik, dass dieses Produkt für Kinder überhaupt nicht geeignet ist, sind sie halt nicht eingegangen. Sie haben so ein paar Störfeuer gelegt, aber nichts, was wirklich an unserer Hauptkritik einzählt.
Ist man denn in der Reaktion in irgendeiner Art und Weise auf diesen hohen Zuckergehalt eingegangen oder wurde der von Alete gar nicht erwähnt?
Es gab so ein paar Reaktionen im Sinne von, ja, also keine Zutat wird zum Süßen eingesetzt. Ja, es kommt zu einer Aufkonzentrierung von Fruchtzucker, aber hups, das ist halt so. Und man muss halt schon sagen, da sind ja 4 Fruchtkomponenten drin und die sind teilweise, haben die 5 Prozessschritte durchlaufen, da ist auch von den Vorteilen, die eine Frucht hat, nichts mehr übrig. Es ist einfach purer Fruchtzucker. Und Sie hatten zwar die 24 Zuckerwürfel erwähnt, aber muss ich das mal vergegenwärtigen, das ist fast 3/4 Zucker. Also da ist nicht mehr viel vom Obst übrig. Und leider sind Sie darauf nicht wirklich eingegangen, dass das ein Problem ist.
Sie hatten mir eben im Vorgespräch erzählt, Sie selbst kommen aus der Wissenschaft. Das heißt, so Campaigning und diese Medienarbeit und auch der Austausch mit Unternehmen ist Ihnen ja eher neu. Wie überrascht sind Sie persönlich von solchen Reaktionen auf eigentlich offensichtliche Problematiken wie zu viel Zucker? Versteht jeder in dem Fall.
Genau, also ich komme tatsächlich aus der Richtung, dass ich halt wissenschaftlich auf Sachen gucke und das ist auch meine Motivation bei Foodwatch anzufangen, weil ich einfach denke, die Erkenntnisse sind da und wir müssen das aber politisch verändern. Und ich bin wirklich erstaunt darüber, wie dreist sich Leute rausreden. Ich kenne das natürlich als Verbraucherin vorher von einer anderen Perspektive und bin jetzt aber, wo ich jetzt sozusagen mehr drinstecke, doch schon erstaunt, weil auch manche auch gar nicht reagieren. Also ich habe das Gefühl, je größer ein Unternehmen ist, desto weniger reagieren sie überhaupt. Wenn sie klein sind, dann fühlen sie sich eher angegriffen, wie zum Beispiel auch letztes Jahr die Three Bears oder auch dieses Jahr der Offset Nutrition Riegel. Aber das ist schon echt spannend zu sehen, wie die sich das an sich abtropfen lassen und gibt mir aber Motivation, hier ehrlich gesagt viel noch weiter zu kämpfen.
Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie sich teilweise wundern. Three Bears letztes Jahr, das ist eine Firma, die Porridge herstellt in verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter, eine deutsche Firma. Ich habe auch über die unter anderem in einem Beitrag für RTL berichtet und habe auch erlebt, dass die Eigentümer, ich glaube, tatsächlich von Herzen erbost waren über die Nominierung. Dass es nicht nur sozusagen eine PR-Antwort war, sondern man hat wirklich sozusagen die Welt nicht mehr verstanden, was es mit dieser Nominierung auf sich hat. Was glauben Sie, ist da teilweise auf Herstellerseite wirklich eine völlige Überraschung, was man denn falsch gemacht haben soll oder erleben Sie es auch differenziert?
Ja, ich glaube schon, dass manche Foodwatch vielleicht in eine bestimmte Ecke rücken, dass wir irgendwie bestimmte Unternehmen unterstützen, aber wir sind einfach glasklar die Stimme der Verbraucherin und uns ist total egal, ob das ein kleines, ein großes Unternehmen ist, wenn die überteuerte Produkte wie bei Three Bears verkaufen, dann legen wir trotzdem den Finger in die Wunde. Und es ist auch dieses Jahr bei Offset Nutrition, was auch eine Firma ist, was eine Gründerin hat, die sozusagen auch sagen, sie sind in dem Sinne ein feministisches Projekt. Das ist alles schön und gut, aber wenn das Produkt nicht stimmt und wenn der Verbraucher getäuscht wird oder über den Tisch gezogen wird, dann ist Foodwatch da, egal wer das ist.
Ja, dann reden wir doch mal über die Produkte, die Sie sonst noch nominiert haben. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Also Offset Nutrition, der Riegel heißt Pretty Little Meal Bar. Also ein Proteinriegel letztlich. Ich kenne die Firma jetzt dank der Foodwatch-Nominierung. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt das, was die Marketingabteilung sich dort gewünscht hat. Da haben 2,9% ihrer Teilnehmenden für abgestimmt. 2,2% hat nur die heiße Tasse bekommen, und zwar Champignon-Creme. Das ist diese Minuten-Terrine letztlich, ne? Oder 5-Minuten-Terrine, sagt man.
Tütensuppe, ja.
Ja, und bevor wir jetzt zu meinem wichtigen Bestandteil von jedem Pausenbrot kommen, 26,8% gab es für Cremissimo Vanille, also das Eis von Langnese. Können Sie da mal aus aktuellem Anlass sagen, ist ja gerade warm, wir alle kaufen Eis, und mir fällt auf, dieses Eis ist andauernd irgendwo im Sonderangebot. Was war hier das Problem?
Ja, das ist tatsächlich wieder total spannende Recherche. Also dieses Produkt kommt von unseren Alliierten der Verbraucherzentrale. Also mit Armin Vallée war ich da auch in Austausch. Und das fing so im Frühjahr an, dass auf einmal die große Packung verschwand. Es tauchte eine kleine Packung auf. Ich war an einem Nachmittag in fast 20 Supermärkten und überall habe ich nur diese kleine Packung gefunden und ich war wirklich erstaunt. Dann tauchte im Mai aber auf einmal wieder die große Packung auf. Jetzt mit dem riesigen roten Claim plus 44% Familiengröße. Das heißt, das Schrumpfen wurde still und heimlich gemacht, aber das Aufblasen, das haben sie jetzt groß an die Glocke gehängt. Und tatsächlich, mir ist auch aufgefallen, ich war letzte Woche wieder in verschiedenen Supermärkten, auf einmal ist überall die 44% Familiengröße zum Sonderpreis. Aber wir wissen auch aus der Erfahrung, ja, die versuchen jetzt, die Leute an die Marke zu binden, um dann aber, würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, in 2-3 Monaten werden wir dann hauptsächlich das kleine Produkt haben und der höhere Preis wird durchgesetzt sein. Das Problem ist nämlich, die Packung ist geschrumpft, aber der Preis ist gleich geblieben.
Okay, ja, und wer dazu mehr wissen will, dem lege ich unsere Episode von vorletzter Woche ans Herz. Da war Herr Vallée nämlich einmal mehr zu Gast. Und da haben wir über diese Tricks zur Vertuschung von Preiserhöhungen mal auseinandergenommen. Denn unter anderem werden sie ja häufig durch Sonderangebote dann versucht zu verschleiern. Bei Cremissimo ist es auch so.
Genau, also wir sehen genau die gleiche Taktik. Und tatsächlich, die Verbraucherzentrale ist von uns ein Alliierter. Und die machen in dem Feld eine richtig wichtige Arbeit, weil die das systematisch durchgrasen.
Ja, und jetzt, wenn wir jetzt zurück zum Thema des goldenen Windbeutels kommen, dann fällt natürlich auf, dem Eis werfen sie jetzt nicht vor, da sei zu viel Zucker drin. Den Alete schon. Deswegen meine Frage, und die ist jetzt für mich privat wirklich wichtig, 11,1% haben abgestimmt für den veganen Schinkenspicker von Mortadella. Also die Rettung für alle, die sagen, sie würden gerne auf Fleisch verzichten, aber ungern auf Fleischprodukte. Da kommt ja dann gerne Rügenwalder ins Spiel, denn die schmecken einigermaßen ja tatsächlich so. Was ist das Problem an diesem Wurstersatz?
Es war tatsächlich auch ein großer Aufschrei hier, Foodwatch intern. Es ist von vielen ein Produkt, was sie lieben. Und sie haben gesagt, doch nicht der Schinkenspicker. Aber gut, so ist es. Unser Problem bei dem Produkt ist tatsächlich die Transparenz. Da steht drauf, auf Basis von Sonnenblumenkern, und wir haben ja auch Straßenumfragen gemacht. Die Leute erwarten einfach, wenn da steht auf Basis, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 20%, 30%, 40% drin. Halt eine echte Basis, ne? Und wir gucken halt hinten rein. Sonnenblumenkerne im Ganzen sind gar nicht drin, sondern wir finden dann irgendwo 2% Sonnenblumenprotein. Und wir finden einfach, 2% ist keine Basis. Der Hersteller hat tatsächlich auch reagiert und hat gesagt, sie werden es umstellen. Sie werden ab September spätestens, wird überall mit Sonnenblumenprotein vorne draufstehen. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir finden, man kann dann einfach aufschreiben mit 2% Sonnenblumenprotein, weil ich glaube schon, dass Leute bei so einem Ersatzprodukt auch erwarten, es ist vielleicht gesünder, es ist nicht ganz so fettig, vielleicht ist mehr Protein drin. Und es ist nicht so viel Protein drin, weil Wurst ist halt ein fettiges Produkt, auch im Ersatzprodukt.
Ja, da merke ich die Ansprüche, die Sie da haben oder die Hoffnung, ja, die Sie mit den Aktionen verbinden. Aber so eine Antwort von einem Hersteller hat trotz allem Seltenheitswert, auch nach meiner Erfahrung, oder?
Ja, das ist, also sie versuchen schon, sich dann mit der Antwort meistens in gutes Licht zu rücken. Auch die heiße Tasse hat zu uns gesagt, dass der Claim mit echtem Gemüse wird verschwinden, was wir erstmal gut finden. Aber zum Beispiel bleibt der Claim natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe bleibt, aber geschmacksverstärkende Zutaten sind drin. Also sie gehen dann immer so einen kleinen Schritt und wir müssen dann aber eigentlich immer noch hinterher gucken, sind wir da jetzt wirklich auf dem richtigen Weg.
Aber das heißt, wir reden bei der heißen Tasse, das frage ich Sie als Wissenschaftlerin, wir reden bei der heißen Tasse Champignon-Creme von einem suppenähnlichen Gebräu, in dem in Wahrheit kein Gemüse steckt?
Es ist schon Gemüse drin, aber ich finde, also es gibt ja ganz viele Tütensuppen und viele haben, was weiß ich, 4-5% Gemüse. Es gibt aber selbst von heiße Tasse Produkte, die haben 30% Gemüse drin. Und ich finde, wenn man den Claim mit echtem Gemüse raufschreibt, dann darf da nicht nur Palmöl und Zucker und Kartoffelstärke am Anfang drinstehen, dann erwarte ich ein bisschen mehr als 1,5% Champignon.
Okay, und Sie würden auch noch erwarten, dass Langnese sich womöglich meldet. Alle anderen haben sich ja gemeldet. Was kam von Langnese?
Gar nichts. Also Unilever ist, glaube ich, einfach zu groß. Und das ist ein bisschen wie der Kampf David gegen Goliath. Wir sind dann doch zu klein und das werden die einfach aussitzen. Sie haben gegenüber der Verbraucherzentrale im April schon mal was gesagt und auch gegenüber dem Spiegelartikel, den Spiegeljournalisten, wo wir auch einen Artikel zum Launch hatten. Da ist es halt so, dass sie sagen, ja, das übliche, Rohstoffe sind teurer geworden. Oh, wir haben ja eine Produktverbesserung vielleicht auch gemacht. Ich habe mir das mal ganz genau angeschaut. Also, die Produktverbesserung besteht darin, dass wir ein drittes zusätzliches Verdickungsmittel drin haben. Alles andere ist gleich geblieben. Und für mich ist das keine Qualitäts- und Produktverbesserung, weil ich auch herausgefunden habe, dass dieses Verdickungsmittel billiger ist als das, was sie bisher hauptsächlich drin hatten. Ich würde sagen, dass sie ehrlich gesagt gespart haben, aber den Preis hochgesetzt haben.
Okay, und selbst wenn man das nachweist, das sage ich jetzt nicht Unilever-spezifisch, kommen auch gerne aus den Pressestellen dann Antworten, die auch das wieder rechtfertigen.
Klar, die
mit
sagen,
undurchsichtig gestiegenen Weltmarktpreisen.
Ja, aber ich finde eine Preiserhöhung von 44%, also was soll denn da durch die Decke gegangen sein? Der Vanillepreis ist nicht so durch die Decke gegangen und es ist auch nicht so viel Vanille drin.
Okay. Gab es denn eigentlich auch mal juristischen Ärger nach der Verleihung des goldenen Windbeutels? Also, dass es mal wirklich hinter den Kulissen gerumst hat?
Nein. Also tatsächlich, also ich mache es das erste Jahr und es hat sehr viel Spaß gemacht, wenn ich so von das weiß, was Kollegen mir aus der letzten Zeit erzählt haben, von den letzten Jahren, juristisch ist da eigentlich nie was passiert. Die Hersteller nehmen halt ungern den Preis persönlich entgegen. Das ist wirklich fast noch nie passiert. Das hat tatsächlich die Zwergenwiese mal gemacht, dieser Biohersteller. Da haben wir vor vielen Jahren die Kindertomatensoße ausgezeichnet, weil die einfach sehr viel zugesetzten Zucker hatte, der überhaupt nicht nötig ist, weil in Erwachsenenprodukten ist häufig kein Zucker zugesetzt. Und daraufhin haben sie die Rezeptur verändert. Sie haben aber auch den Preis angenommen. Also das war so ein Positivbeispiel, wie ein Hersteller reagiert hat. Aber juristische Auseinandersetzung nicht wirklich, nein.
Was ja auch ermutigend sein kann für Ihre Arbeit und die von der Verbraucherzentrale.
Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, auch damals war das Thema Zucker. Und darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Bei den Aleto-Obstis, die dieses Jahr und jetzt gerade ausgezeichnet wurden mit dem goldenen Windbeutel, finden sich 24 Stücke Würfelzucker in 100 Gramm. Ich frage jetzt mal ganz platt, wieso ist denn das überhaupt noch erlaubt? Also gerade als Kindersnack. So Verbotsdebatten, die zumindest so schnell so gelabelt werden, sind ja immer problematisch. Aber dass Zucker in der Menge zumindest mal potenziell und mittelfristig gesundheitsschädlich wirkt, das ist ja bekannt und nachgewiesen und steht außer Frage. Wie kann es also sein, dass das problemlos immer weiter verkauft wird und ja auch in immer neuen Produkten steckt? Das wird jetzt ja kein Ende haben mit dieser Auszeichnung.
Nein, leider nicht. Also die Industrie hat da einen tollen Weg für sich selber gefunden, nämlich vor 9 Jahren haben sie mit Frau Klöckner, der damaligen Ernährungsministerin, es hinbekommen, eine freiwillige Zuckerreduktionsstrategie aufzusetzen. Und die hieß halt, dass man 15% schaffen will in 10 Jahren. Die 10 Jahre sind nächstes Jahr um und wir haben jetzt 2% geschafft. Das zeigt mir und uns als Foodwatch einfach, es geht nicht mit freiwilligen Selbstverpflichtungen. Der Gesetzgeber muss ran, wenn es wirklich politischer Konsens ist, dass das ein Problem ist. Wissenschaftlich ist das ein Konsens und es muss halt jetzt in den politischen Willensbildungsprozess so einfließen, dass das in die Parteiprogramme kommt, dass Leute sich wirklich dahinter klemmen und dass da eine gesetzliche Regelung kommt. Wie die dann im Speziellen aussieht, das muss ausgehandelt werden. Aber ich finde schon, wenn man auch auf die Gesundheitskosten guckt, die uns da wirklich ins Haus stehen mit der Adipositaswelle und der Diabeteswelle, wir müssen da eigentlich ran. Und im Moment sehe ich da wenig Initiative, dass da gesetzlich was passiert. Das Einzige, wo was passiert, ist dieses Kinderwerbemarketinggesetz, was aber im Moment, das liegt seit 1,5 Jahren eigentlich vor von Cem Özdemir und da passiert nicht wirklich was. Die FDP blockiert, die SPD ist auch nicht mehr wirklich Fan von diesem Gesetz, dass wenigstens Ungesundes nicht mehr an Kinder die ganze Zeit beworben wird.
Wir haben jetzt Juli und im März diesen Jahres habe ich schon mit Ihrer Kollegin Luise Molling über dieses Gesetz gesprochen. Werbeverbot letztlich für zu süße Lebensmittel. Sie war damals einigermaßen optimistisch, dass sich da jetzt langsam etwas tun könnte. Woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass wir davon immer noch so wenig hören, letztlich also das Gesetz einfach noch auf irgendwelchen Schreibtischen rumliegt?
Es wird uns jede Woche gemeldet, es kommt ins Kabinett und dann wird es doch immer wieder verschoben. Es ist jetzt so, dass einfach natürlich auch die Rundfunkanstalten ein Problem haben. Es geht natürlich um Werbung. Eine Studie hatten wir jetzt in Auftrag gegeben, die auch zeigt, dass die Medien in dem Sinne nicht solche harten Einbußen haben werden, wie manche aus Parteikreisen auch kolportieren. Es ist halt so, dass da einfach wirtschaftliche Interessen auch hinterstehen. Wenn man jetzt einfach nur auf die Gesundheit gucken würde, dann würde es wahrscheinlich durchgehen. Aber wir haben in der Koalition drei Partner und die FDP ist sehr wirtschaftsfreundlich. Die SPD hat auch teilweise Leute, die einfach ja mit zum Beispiel mit der Zuckerindustrie verbandelt sind. Es ist wirklich schwer, da durchzudringen. Und wir haben das Gefühl, er wird immer weiter verwässert, dieser Gesetzentwurf. Und wenn er dann doch kommen sollte, dann ist er uns eigentlich auch nicht mehr scharf genug.
Was würden Sie sich denn im Idealfall wünschen, was am Ende durch so ein Gesetz in Gang käme, gesellschaftlich? Also werden wir dann abschreckende Bilder auf süßen Lebensmitteln haben? Oder was ist die Idee?
Nein, also das ist gar nicht unser Anspruch. Das Gesetz sagt ja, dass zu den Zeiten, wo Kinder Medien konsumieren, aber auch wo sie Werbetafeln sehen, dass dort nicht nur, also es geht ja nur um ungesunde Produkte. Es dürfen ja gerne gesunde Produkte beworben werden, nur die werden halt fast nie beworben. Also das wäre der eine Anspruch und zum anderen, dass sehr ungesunde Sachen einfach nicht mehr mit lustigen Comic-Mäusen, nicht mehr mit Tony the Tiger, mit all diesen lustigen Comic-Figuren beworben werden dürfen. Ich hatte letzte Woche meine Tochter hier im Foodwatch-Büro und sie griff instinktiv aus einer ganzen Reihe von Dingen auf die Obstis. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, ja, es spricht halt zu Kindern.
Ja, das kann ich auch aus eigener Anschauung bestätigen. Jeder Einkauf, den ich beruflich mache, erfreut meine Tochter sehr. Das gilt natürlich vor allem für Müslis, aber wenn man durch einen Rewe geht oder durch einen Edeka, ist es egal, durch welchen Markt, einfach mal darauf achten, selbst im Kühlregal, die Kinderprodukte sind treffsicher auf Augenhöhe platziert. Wäre das auch übrigens eine Stelle, an der angesetzt werden sollte, die Platzierung im Markt?
Ich glaube, Kinder, also ich meine, die sind klein, die wachsen, die werden größer. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu doll an der Schraube gedreht. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch vor 2 Wochen einen Marktcheck rausgebracht, wirklich zu, ich stelle mich vor ein DM-Regal mit all diesen Kinderfruchtsnacks, wo mir suggeriert wird, da ist nur Süße von Früchten drin. Und die habe ich halt gecheckt und einfach mal guckt, was ist denn da los? Und tatsächlich die überwiegende Mehrheit, 80% der Produkte sind überhaupt nicht für Kinder geeignet. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, man muss da systematisch ran. Ich habe auch den Nutri-Score für alles berechnet. Und wenn man jetzt das Regal sich mal vorstellen würde mit Nutri-Score, dann wäre das eigentlich nur gelb, orange und tiefrot. Es gab nur 2 Produkte, die überhaupt einen grünen Nutri-Score bekommen haben. Und das zeigt mir einfach, wir stehen vor so einem Regal, wir haben keine Orientierung und da muss einfach was passieren.
Jetzt nehme ich stark an, dass Kritiker dieser Initiative und auch Kritiker des goldenen Windbeutels sagen, naja, wir haben ja eine Inhaltsangabe hinten drauf, eine Zutatenliste. Niemand wird gezwungen, diese Produkte zu kaufen und wer lesen kann, sieht auch, da ist ein Viertel Zucker drin oder mehr. Wie antworten Sie denn auf solche Einwände?
Ja, also zum einen sind wir von Foodwatch der Meinung, nicht jeder muss Zutatendetektiv werden. Wir alle haben einen Beruf, wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Dinge, die wir tun wollen im Leben. Wir wollen einen Einkauf machen und schnelle Entscheidungen treffen. Und ich finde, der Gesetzgeber muss da einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass man das auf einen Blick erfassen kann. Natürlich sind wir alle im gewissen Maß eigenverantwortlich, aber es wird uns auch echt schwer gemacht. Also warum muss ich denn als Eltern die ganze Zeit Nein sagen, weil irgendwie 80% der Sachen im Supermarkt halt Mist sind? Das geht halt in dieses ganze Thema Ernährungsumgebung raus. Ich glaube, wenn man die Ernährungsumgebung, auch Supermärkte, so gestaltet, dass die gesündere Wahl die ist, die ich viel öfter häufiger angeboten bekomme, die mir ins Auge springt, die vielleicht sogar steuerlich subventioniert ist. Man könnte ja auch darüber nachdenken, auf Obst und Gemüse keine Mehrwertsteuer zu erheben, um das sozusagen zu pushen. Da, finde ich, wird es dem Verbraucherin einfach super schwer gemacht. Und das muss sich ändern.
Der goldene Windbeutel kann da ja ein bisschen Orientierung, jedenfalls Aufmerksamkeit schaffen. Bei der Vorbereitung ist mir aber eine Frage gekommen, komischerweise zum ersten Mal, denn mir fällt auf jetzt, wir reden ja sehr viel jetzt über Kinderlebensmittel, automatisch irgendwie, trotz des konkreten Anlasses. Gleichzeitig ist ja so ein Proteinbar oder die heiße Tasse kein Kinderlebensmittel. Ich habe mich gefragt, warum der goldene Windbeutel eigentlich, sagen wir mal, so ein breit gestreutes Portfolio zur Abstimmung stellt und es nicht mehr zuspitzt oder meinetwegen verschiedene Windbeutel pro Jahr sozusagen in verschiedenen Kategorien wie der Oscar vergibt oder es wirkt weniger stringent, als man zuerst meint. Woran liegt das? Was ist die Idee dahinter, dass der goldene Windbeutel nicht nur Zucker, nicht nur Kinderlebensmittel, sondern auch die typische Mogelpackung etc. mit abdecken möchte?
Genau, also zum einen sind es halt verschiedene politische Forderungen, die wir dadurch einfach transportieren können und wir sehen auch, was den Verbraucherinnen sehr wichtig ist. Diese Kandidaten, die eingereicht wurden, die kommen nicht von uns, sondern die Verbraucherinnen reichen das über den Schummelmelder von Foodwatch ein, auch das ganze Jahr. Also ja, wir könnten wahrscheinlich sogar mehrere Abstimmungen machen und wir merken halt, die Painpoints sind an mehreren Stellen und wir Ja, wir haben auch schon überlegt, vielleicht macht man auch mal ein ganzes Jahr nur Kinderprodukte, um darauf hinzuweisen. Wir haben vor 3 Jahren auch mal nur klimaneutral Labelprodukte gemacht. Aber wir merken schon, dass die Leute halt verschiedene Schmerzpunkte haben und die wollen wir eigentlich abbilden und einfach auch zeigen, das Signal jetzt an die Politik, dass fast 60% sehen, dass bei Kinderprodukten was zu tun ist, ist halt ein starkes Signal. Das wollen wir einfach auch zeigen.
Und damit kommen wir zu einer Rubrik, die Ihre Kollegin Frau Molling und Herrn Vallée, die beiden schon kennen, aber Sie noch nicht. Das ist diese hier.
Tja, und was jetzt?
Frau Siegmann, den goldenen Windbeutel gibt es einmal im Jahr. Die Mogelpackungsliste der Verbraucherzentrale wird regelmäßig aktualisiert. Trotzdem die Frage, wie gehen wir denn jetzt einkaufen, wenn wir nicht auf solche Windbeutel beispielsweise reinfallen wollen, die Sie aber ja nur einmal pro Jahr veröffentlichen. Wie gehen Sie einkaufen? Was sollten wir tun?
Klar, also eine gewisse Grundskepsis kann ich jedem nur empfehlen, aber es ist, wie ich vorhin schon sagte, David gegen Goliath. Also wir als Verbraucherinnen werden auf so viele Arten reingelegt, das kann man auch gar nicht alles rausfinden. Also zum Beispiel das klimaneutrale Label ist ein super Beispiel. Das sieht ein Verbraucher nicht. Da schreibt ein Unternehmen klimaneutral drauf, ja, wie soll ich das nachvollziehen? Und deshalb ist es tatsächlich ja jetzt auch vom BGH vor ein paar Tagen, bei Katjes wurde verurteilt, dass sie das nicht mehr benutzen dürfen, dass sie klimaneutrales Unternehmen sind, weil sie sind es nicht. Sie haben keine Produktion umgestellt, sondern sie haben nur einen Ausgleichsprojekte finanziert. Also was können wir machen? Ja, wir als Foodwatch sagen natürlich, lasst uns zusammenschließen als Verbraucher, das machen wir bei Foodwatch, lasst uns gemeinsam sozusagen politische Veränderungen hinbekommen, weil ja, wir müssen alle einkaufen und deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen für uns alle verändern, weil ich finde nicht der Satz, wenn jeder für sich sorgt, ist für jeden gesorgt, dass der hier passt, sondern das ist, ja, ich sehe das als solidarisches Projekt, dass wir da gemeinsam kämpfen.
Und dieses gemeinsame Kämpfen bedeutet ja auch für Organisationen wie Foodwatch immer wieder auch Unterstützung von außen, nicht nur durch Produktvorschläge. Ich habe gesehen, in den E-Mails, die Sie jetzt rund um den goldenen Windbeutel als Organisation verschickt haben, war auch immer der ein oder andere Spendenaufruf mit untergebracht. Wie sieht's da aus? Wie wichtig ist es und wie gut kommen Sie über die Runden bei Foodwatch?
Also die Spendenaufrufe sind sehr wichtig für uns, weil wir sind komplett spendenfinanziert. Wir haben kein Unternehmen, wir haben keinen anderen Verband oder Stiftung, die uns finanzieren und wir wollen auch unabhängig sein. Das ist super wichtig, damit wir halt alle angreifen können. Bei uns ist keiner sicher. Wir haben eine solide Basis. Wir haben 45.000 Mitglieder, die auch regelmäßig spenden. Das ist super. Es kommen auch immer wieder Leute dazu, die einmal spenden. Und wir sind aber trotzdem immer dabei, die Spenden zu generieren, um die Kampagnenarbeit halt voranzubringen. Weil am Ende habe ich letztens gerade, 20 Millionen gibt allein, glaube ich, die Süßigkeitenindustrie jedes Jahr in Deutschland aus für Werbung. Da kommen wir ja bei weitem nicht ran von unserer Finanzierung. Und deshalb ist es umso wichtiger, selbst jede kleine Spende hilft uns, diese Arbeit fortzusetzen.
Und das geht das ganze Jahr über. Frau Siegmann, dann vielen Dank für heute. Und aus all den Gründen, die Sie gerade genannt haben, auch von mir noch ganz eigennützig der Hinweis auf die neue Seite bei Steady von Radikal und Reduziert. Denn auch die Arbeit hier will natürlich gerne unterstützt werden, um genauso unabhängig dann eben über die Arbeit von Foodwatch, den Verbraucherzentralen und so weiter berichten zu können. Und das geht jetzt mit ein paar Abos, aber die Donnerstagsfolgen bleiben sowieso weiterhin auch hier gratis. Frau Siegmann, nochmal vielen Dank und ich denke, wir sprechen uns dann demnächst mal wieder. Entweder Sie oder Frau Molling ist auf jeden Fall immer wieder ein Vergnügen und mit ganz vielen Einsichten verbunden.
Dankeschön, sehr gerne.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.